Ich begrüße euch zu einer weiteren Ausgabe von Stimmen. Heute habe ich Marion Durst zu Gast. Sie ist hauptberuflich Lehrerin für Physik an der Gesamtschule Wenigen-Jena. Seit 2018 ist sie Mitglied des Nationalen Begleitgremiums, das das Standortauswahlverfahren für ein Endlager für hochradioaktive Abfälle begleiten soll. Frau Durst, schön, dass Sie da sind.
Schönen guten Tag. Schön, dass ich hier sein darf.
Die Suche nach einem Endlager beschäftigt die deutsche Gesellschaft ja nun recht lange. Gehen wir noch mal kurz vorher darauf ein für unsere Zuhörer. Es wird ein Atommüllendlager gesucht für die radioaktiven Abfälle aus den deutschen Kernkraftwerken. Da sind ja mittlerweile alle abgestellt. Über welchen Zeitraum reden wir hier? Bisher liegen alle Abfälle ja in Zwischenlagern. Warum ist diese Endlagersuche so wichtig?
Bisher gibt es in ganz Deutschland kein Endlager für hochradioaktiven Abfall. Das ist, wie Sie schon sagten, in Zwischenlagern aufbewahrt. Die haben aber ein Haltbarkeitsdatum und es gab bisher noch keinerlei Bautätigkeiten oder Ähnliches, um ein Endlager zu haben. Es gab ja mal das durch eine politische Entscheidung entstandene Ansinnen, in Gorleben ein Forschungslager und Endlager zu positionieren. Wie wir wissen, war das nicht von Erfolg gekrönt, und nach dem Atomausstieg 2016 wurde eben dieses Gesetz evaluiert und man beschloss, dieses Verfahren für die Suche nach einem Standort bundesweit völlig neu aufzurollen. Und in diesem Zuge hat man versucht, aus den Lehren der Vergangenheit zu lernen und damit auch ein wissenschaftsbasiertes Verfahren aufgelegt. Und in diesem gesamten Zusammenhang bin ich dann auch ins Spiel gekommen.
Können Sie uns grob erklären, was gibt es da für Kriterien für diese Standorte? Also womit muss der Bürger rechnen, dass da eigentlich geschaut wird?
Also dieses Verfahren dauert ja sehr lange. Im Gesetz war ursprünglich 2031 anvisiert, um möglichst einen Standort zu finden. Inzwischen weiß man, das wird mindestens bis 2046 dauern. Und das liegt auch daran, dass man nach klaren Kriterien sucht, wissenschaftsbasiert. Das ist ein Auswahlverfahren. Das heißt, man ist mit einer sogenannten weißen Landkarte gestartet. Ganz Deutschland war im Rennen und man hat in drei verschiedenen Phasen, wir befinden uns am Ende der Phase 1, hat man jetzt nach rein geologischen Gesichtspunkten Gebiete ausgeschlossen. Es wird in drei Gesteinsarten gesucht: Kristallin, Ton und Salz. Da schaut man, wo sind entsprechende Strukturen. Da muss mindestens 300 Meter Deckschicht und Ähnliches vorhanden sein. Da gibt es also eine ganze Reihe von Mindestkriterien, die erfüllt sein müssen, und auch Ausschlusskriterien. Beispielsweise Vulkanismus oder Ähnliches gehören zu Ausschlusskriterien. So wird peu à peu das Gebiet von Deutschland sich angeschaut. Im Moment sind noch 51% der Bundesrepublik im Rennen sozusagen, also kommen überhaupt in Betracht für ein Endlager, und so wird weiterhin ausgeschlossen. Und ab diesem Herbst wird also die Bundesgesellschaft für Endlagerung, die dieses Verfahren als Akteur durchführt, jedes Jahr einen Stand der Dinge geben, und da wird gesagt, welche Gebiete besser und welche schlechter geeignet sind.
Gehen wir mal auf das Gremium ein, dem Sie angehören. Wie sind Sie eigentlich in dieses Gremium gekommen?
Ja, in dieses Gremium bin ich gekommen wie die sprichwörtliche Jungfrau zum Kinde. Ich habe in der Tat noch nie vorher mit dem Thema Atommüll oder Ähnlichem zu tun gehabt. Im Jahr 2016, als dieses Gesetz evaluiert wurde, hat man beschlossen, auch aus diesen Lehren der Vergangenheit, weil es so viele Proteste gab, ein Begleitgremium zu etablieren, das Nationale Begleitgremium, dessen Aufgabe es ist, wie der Name schon sagt, den Prozess zu begleiten und auch als Anlaufstelle zu dienen, als Puffer sozusagen. Und dort gibt es 18 Mitglieder, 12 davon werden von Bundesrat und Bundestag bestimmt. 6 Mitglieder sind sogenannte BürgervertreterInnen, von denen ich eine bin. Und die werden vom Bundesumweltministerium gesucht. Das ist ein relativ kompliziertes Verfahren, das alle 3 Jahre stattfindet. Es beginnt mit einer Rundauswahl, die eine statistische Zufallsauswahl ist. Und genauso bin ich da reingekommen. Da wurden, ich glaube, so an die 90.000 Leute angerufen, angeschrieben. Und genauso ging es bei mir. Ich bekam eines Tages einen Anruf mit der Frage, interessieren Sie sich für die Endlagersuche für hochradioaktiven Abfall? Ich habe das erst für einen Scherz gehalten oder für einen Werbeanruf und wurde eingeladen, an einem Bürgerforum teilzunehmen in Leipzig. Dort war ich dann auch. Da gab es auch in Summe hunderte Leute, die daran teilgenommen haben. Und dort wurden dann im weiteren Verfahren, da gab es noch zweistufige Wahlverfahren, Menschen gewählt, die in dieses nationale Begleitgremium kommen. Und so wurden dann aus diesen vielen Menschen insgesamt 6 Bürgervertreter, Vertreterinnen, die in das NBG gekommen sind. Und dieser Prozess wird alle 3 Jahre wiederholt.
Das klingt ja in der Tat sehr aufwendig. Jetzt haben Sie es schon vorweggenommen. 3 Jahre ist man also Mitglied dieses Gremiums, wenn man zu den Bürgervertretern gehört. Ist das ein ganz klassisches Ehrenamt? Gibt es dafür im Zweifel eine Aufwandsentschädigung oder ist das wirklich, ich sage es jetzt mal salopp, just for fun, dass man sich daran beteiligt und nur diesen Bonus bekommt von, ich beteilige mich an dieser großen Sache?
Die Grundmotivation all derer, die sich dafür interessiert haben in diesem Verfahren, habe ich in Gesprächen immer so wahrgenommen, das war das pure Interesse. Und das finde ich auch richtig, das muss auch so sein. Und so war es auch bei mir. Ich war doch bass erstaunt darüber, dass da jemand sagte, wie jetzt, da interessiert sich jemand für meine Meinung in einem solch wichtigen Verfahren. Das fand ich schon sehr erstaunlich und diese Chance habe ich auch genutzt. Ja, wir werden für Aufwände entschädigt, was aber nicht im Ansatz den Aufwand entspricht. Und man muss schon eine ganze Menge Enthusiasmus mitbringen und Möglichkeiten, denn wir tagen einmal im Monat, das findet in Berlin statt und es gibt natürlich auch ringsrum noch diverse Veranstaltungen. Da muss man schon von überzeugt sein, um sich da zu engagieren. Und das ist auch für mich immer das Kriterium. Man kann insgesamt 3 Amtszeiten durchlaufen und ich könnte mich im Herbst wieder zur Wahl stellen. Ich habe es noch am Ende nicht wirklich entschieden, ob ich das tue. Es muss am Ende auch eine Bilanz sein. Also entweder man tut es mit Überzeugung oder eben eher nicht.
Es ist schon sehr aufwendig, das hatten Sie schon gesagt. Hat denn diese Tätigkeit auch Einfluss auf Ihr privates Umfeld? Also beeinflusst das Ihr Privatleben? Weil man muss ja nach Berlin reisen, wie Sie es gerade gesagt haben. Da sind natürlich doch auch, wenn man berufstätig ist, Einschnitte in der Freizeit in Kauf zu nehmen, oder? Wie ist das?
Durchaus. Da gibt es erhebliche Einschnitte. Ich betrachte das als mein Hobby. Es ist schon so, dass man sich stark organisieren muss. Also ich arbeite beispielsweise häufig im Zug, wenn ich nach Berlin fahre. Und ansonsten ist das, was mich auch reizt, der Umgang mit den Menschen und die Veranstaltungen. Dort habe ich schon so viele, so interessante Menschen kennengelernt. Das macht mir wirklich Spaß. Und dort auch in Gespräche zu kommen oder Veranstaltungen zu moderieren, das betrachte ich deshalb als mein Hobby, weil es mir großen Spaß macht. Es gibt Leute, die haben einen Garten, die stricken. Ich beschäftige mich mit Atommüll.
Sehr schön. Hat das meine Anschlussfrage gleich? Wirkt sich das, Sie sind Physiklehrerin, das haben wir schon eingangs gesagt. Nehmen Sie das auch mit auf Arbeit? Ist das ein Thema für Ihre Schülerinnen und Schüler? Wird das mal thematisiert?
Absolut. Im ganzen Themenbereich Radioaktivität, da gehört das ja dazu. Gleichwohl bin ich ein Freund auch, ja, nicht von sturem Frontalunterricht, sondern anderem Lernen und projektartigem Lernen. Und diese Tätigkeit gibt mir einfach Möglichkeiten, dort auch Projekte durchzuführen. Und ich habe in den letzten Jahren regelmäßig Projekte, die über Tage oder eine Woche gingen, mit Schülerinnen und Schülern durchgeführt. Und da ich in dem Thema einfach mich auskenne und auch weiß, wen ich ansprechen kann, was für Möglichkeiten ich habe, um Leute auch einzuladen, kann ich da ganz gut Projekte gestalten und dort sensibilisieren. Und dieses Projekt beschränkt sich eben nicht auf Physik, das beschränkt sich auch nicht auf so ein enges Themengebiet, sondern das hat ja sehr viele Aspekte. Das ist letztendlich ja auch Demokratieerziehung. Ich zeige die Möglichkeiten, wie sie sich beteiligen können. Das hat ja einen geschichtlichen Aspekt, der geologische sowieso. Das ist so umfassend und das hat deswegen ganz viele Aspekte auch für die jungen Menschen zu sehen. Es gibt auf komplizierte Fragen nicht immer eine einfache Lösung und es gibt verschiedene Perspektiven und deswegen ist in den Projekten in der Regel auch so ein Planspiel mit drin, wo die Schülerinnen und Schüler verschiedene Perspektiven einnehmen und merken, ja, wenn ich mal eine andere Perspektive einnehme, dann ist die Antwort doch gar nicht mehr so einfach, wie ich anfangs dachte. Und insofern finde ich das wichtig, denn um ehrlich zu sein, ehe der Atommüll, wohin auch immer das Lager kommt, dort eingelagert wird, wird das nicht mehr mein primäres Thema sein. Das ist also ein Erbe, das wir unseren Kindern und Enkeln hinterlassen. Und insofern ist es wichtig, ihnen auch zu sagen, was wir ihnen dort hinterlassen, ne?
Sie machen neben diesem Begleitgremium, und Sie hatten schon erwähnt, dass das Begleitgremium und die Projekte, die Sie da machen, großen Anklang finden. Aber Sie haben auch andere Projekte schon mit Ihren Schülern und Schülerinnen gemacht. Was lief da zum Beispiel?
Also ich finde es unheimlich wichtig, gerade im Fach Physik nicht so einen reinen Frontalunterricht zu machen, den ich natürlich auch durchführe. Aber das, was die Schülerinnen und Schüler begeistert, sind ja andere Herangehensweisen und gerade solche Projekte. Ich persönlich lege dann auch immer noch mal großen Wert darauf, auch besonders Mädchen zu fördern und zu interessieren. Das ist mir ein Herzensanliegen, weil ich diese Vorurteile nach wie vor immer noch erlebe, dass da es Vorbehalte gibt. Und das mache ich in verschiedenen Bereichen. Ich kümmere mich beispielsweise um digitale Technik der Schule. Dort versuche ich auch, Mädels mit einzubeziehen, die gar nicht dümmer sind als Jungs, aber größere Hemmungen häufig haben. Und ein Projekt, was ich auch diesbezüglich durchgeführt hatte im letzten Jahr, war ein sogenanntes Stratosphärenprojekt. Da hat das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt einen Wettbewerb durchgeführt im Jahr der Wissenschaft. Und dabei ging es darum, dass 20 Teams Messgeräte zugeschickt bekommen und die Aufgabe war es, eine Sonde mit einem Heliumballon in die Stratosphäre zu schicken. Das fand ich sehr toll. Unsere Schule wurde damit ausgewählt und ich habe für dieses Projekt ganz bewusst ein Team aus 6 Mädels zusammengestellt, die mehrheitlich Physik abgewählt hatten. Und das habe ich bewusst so gemacht, um zu zeigen, auch diese Mädels sind in der Lage, ein solches Physikprojekt erfolgreich durchzuführen. Das war eine ganz spannende Zeit und das war am Anfang nicht ganz so einfach, da wurde ganz viel gelernt, von Projektmanagement angefangen bis hin zur Handhabung dieser Geräte und dem Bau der Sonde. Und da mussten sich die Mädels richtig einarbeiten, Handbücher lesen, Probleme lösen. Wie machen wir das? Und dann haben wir im letzten Sommer auf dem Sportplatz dann diesen Ballon starten lassen. Und in der Tat war das ein Bilderbuchstart, den wir dorthin bekommen haben. Der Ballon ist bis auf fast 40.000 Meter Höhe gestiegen. Wir haben wahnsinnige Bilder dort erhalten und am Ende wurden in diesem Projekt die 3 besten Teams ausgezeichnet und unser Team war dabei. Und wenn man mal bedenkt, dass dort 1 der 3 Teams auch die hochbegabten Schule Schwäbisch Gmünd war und dann daneben die Mädels aus der Gemeinschaftsschule Weningen-Jena standen, bin ich schon ein ganzes Stück stolz auf die Mädels. Das haben die wirklich großartig gemacht.
Werden diese Projekte auch gut angenommen? Also ist der Wille zur Beteiligung da hoch? Wie ist da die Resonanz?
Also in meinen Projekten, die ich in der Schule durchführe, haben wir ganz großes Interesse. Und ich schaffe es kaum, all diese Fragen zu beantworten. Und selbst außerhalb dieser Projekte kommen dann immer mal in irgendwelchen Vertretungsstunden: Frau Durst, wir haben gehört, Sie beschäftigen sich mit Atommüll und das klingt alles ganz spannend. Die sind hochinteressiert, wirklich. Und in diesen schulischen Projekten habe ich bisher nur positive Rückmeldungen bekommen, auch von Eltern, dass sie es wichtig finden, dass wir so etwas thematisieren. Und ich versuche auch, Eltern dort mit einzubeziehen in so einen Themenabend. Das ist schon groß. Was so die bundesweite Beteiligung betrifft, da gibt es bestimmte Beteiligungsformate und da gelingt es in Summe in diesem Verfahren noch nicht so gut, junge Menschen einzubeziehen. Da gibt es noch eine ganze Menge Luft nach oben.
Wir sind ja nun hier in Thüringen und ich habe mir einmal diese Karten angeschaut und Thüringen ist ja nun auch tatsächlich ein in Frage kommender Bereich für ein potenzielles Endlager. Daher meine Frage, wo Sie schon selbst festgestellt haben, es ist ein Erbe, das wir unseren Kindern und Enkeln und Urenkeln hinterlassen werden. Wie stehen Sie denn persönlich zur nuklearen Technologie und daran die Anschlussfrage, wie würden Sie einem potenziellen Endlager, wenn es denn nach Thüringen kommen soll, gegenüberstehen?
Wir sind ja aus der Kernenergie ausgestiegen, was ein logischer und richtiger Schritt aus meiner Sicht ist. Und jegliche Diskussion, die manchmal noch irgendwo auffloppt zum Wiedereinstieg, ist für mich keine reelle Option. Das steht also für mich gar nicht zur Diskussion. Ich möchte diese Diskussion auch nicht bewerten. Prinzipiell finde ich es immer gut, wenn über verschiedene Ansichten ein Diskurs geführt wird. Das ist für mich in Ordnung, die Situation genau so, wie sie ist. Und wenn jetzt dieses Endlager nach Thüringen kommen würde, das, was wir suchen in diesem Verfahren, ist ja den bestmöglichen Standort. Das heißt, in ganz Deutschland werden schon alle Gebiete abgerast und gegeneinander abgewogen. Wenn dann jetzt die Bundesgesellschaft für Endlagerung erstmal meint, das wäre der beste Standort, dann entscheidet der Bundestag am Ende. Aber dann hat die Bundesgesellschaft dies nach bestem Wissen und Gewissen, nach wissenschaftlichen Kriterien gesucht. Und um ehrlich zu sein, ist es mir lieber, wenn es ein Endlager in Thüringen gibt, das auch wirklich das Bestmögliche ist, als wenn im Nachbarland Sachsen ein Endlager wäre, was gar nicht so sicher wäre. Dann hätte ich auch nichts davon.
Gehen wir nochmal ein bisschen auf das Gremium ein. Sie haben uns jetzt dargelegt, was ist die Aufgabe dieses Gremiums grundlegend? Wie werden denn innerhalb dieses Gremiums Entscheidungen getroffen, beziehungsweise wie werden diese Prozessabläufe oder diese Phasen, die Sie vorhin schon angesprochen haben, begleitet? Also was tun Sie? Welche Potenziale gibt es da?
Wir haben verschiedene Rechte als Gremium. Zum einen sind wir erstmal schon auch eine Art Kommunikationsstelle. Wenn es also bestimmte Auffälligkeiten, Unstimmigkeiten gibt, jeder Bürger, jede Bürgerin, jede Stadt, jedes Land kann sich an uns wenden. Und wir können dann prüfen, ist das dieser Sachverhalt jetzt einer, der nochmal unserer Nachprüfung bedarf. Wir haben Rechte, die sonst keiner hat. Wir haben zum Beispiel ein umfassendes Akteneinsichtsrecht. Das haben wir auch regelmäßig schon in Anspruch genommen. Da können wir bei der Bundesgesellschaft für Endlagerung, die die Suche durchführt, und bei dem Bundesamt für die Sicherheit der nuklearen Entsorgung, das ist die Aufsichtsbehörde und gleichzeitig für die Bürgerbeteiligung zuständig. Und dort können wir alle Akten einsehen, auch Akten, die nicht öffentlich zugänglich sind. Und insofern können wir dann nachprüfen, ist das wirklich berechtigt, was dort eingewendet wird, an uns getragen wird, oder auch von uns aus begleiten wir dieses Verfahren. Wir stehen dort auch im Austausch regelmäßig. Da wird auch nach der Meinung im Gremium gefragt. Wie seht ihr das? Bedarf das noch irgendeiner Nachbesserung oder Ähnlichen? Und da können wir dann auch mitwirken. Und letztendlich geben wir auch regelmäßig dem Bundestag Empfehlungen ab über den weiteren Verlauf dieses Verfahrens.
Und dieses Gremium, wenn es sich dann trifft, wie kommt man dann zur Entscheidung? Diese 6 Beteiligten aus der Bürgerschaft, die haben ja nun nicht alle das gleiche Verständnis von Grunde her für diese Sache. Gibt es da noch Unterstützung durch den Bund, also durch Wissenschaftler etc.?
Wir haben eine Geschäftsstelle in Berlin und dort gibt es Referenten, die vom Fach sind. Wir haben da Geologen, eine Ingenieurin und ähnliches, eine Juristin, die uns dort unterstützt. Was dieses Themengebiet betrifft, wir sind erstmal kein Fachgremium per se. Gleichwohl ist natürlich ein Grundinteresse zwingend notwendig. Meine berufliche Tätigkeit hat mir da natürlich geholfen, dass ich überhaupt erstmal dieses wissenschaftliche Grundverständnis habe. Ich bin gleichzeitig Mediatorin, was mir auch im Umgang mit Menschen hilft. Also so ein paar Voraussetzungen helfen dann schon. Die Arbeit im Gremium ist erstmal was anderes. Ich war vorher nie in irgendeinem Gremium tätig. Und als ich dort begonnen habe in dem Gremium, war beispielsweise Klaus Töpfer, der ehemalige Bundesumweltminister, der jetzt verstorben ist, Vorsitzender. Und es war für mich schon sehr gewöhnungsbedürftig, da Auge in Auge mit Klaus Töpfer an einem Tisch zu sitzen und über diese Sachverhalte zu diskutieren. Es wird schon darauf geachtet, dass wir die Möglichkeiten haben, uns einzuarbeiten. Wir holen auch Gutachten ein. Wir haben Sachverständige, die uns Gutachten liefern und auch erklären. Und dort kann ich dann auch in der Möglichkeit erklären. Entscheidungen im Gremium werden ja nach Diskussionen durch Mehrheitsentscheidungen getroffen. Und da habe ich dann die Möglichkeit, vorher meine Meinung zu äußern, entsprechend mich einzubringen und dann werden diese Entscheidungen dort gefällt, wenn es denn welche zu fällen gibt. Manchmal sind es auch einfach Stellungnahmen und dieses Gremium ist schon divers und das ist auch so gewollt.
Also das heißt, ich kenne es nur selber aus den städtischen Gremien zum Beispiel, wenn man ein sachkundiger Bürger ist, ist man natürlich beratend dabei, aber man hat zum Beispiel kein Stimmrecht im eigentlichen Sinne. Wenn jetzt also Sie sind gleich stimmberechtigt?
Alle Mitglieder im Gremium haben das gleiche Stimmrecht. Das ist das, worauf Sie aus wollen. Ja, das ist in der Tat so. Und auch von den sogenannten anerkannten Persönlichkeiten, so steht es im Gesetz, des öffentlichen Lebens, das sind ja auch ganz verschiedene Menschen. Das sind ehemalige Politiker, das sind Wissenschaftlerinnen von diversen Organisationen oder Ähnlichem. Das ist schon auch sehr divers und insofern diskutieren wir dort schon sehr breit und alle haben das gleiche Stimmrecht.
Wenn man die Internetseite des Nationalen Begleitgremiums besucht, dann kommt man nach relativ kurzer Recherche auf den Begriff des der Partizipationsbeauftragten. Können Sie was dazu sagen?
Der Partizipationsbeauftragte ist eine per Gesetz geschaffene Position und der soll die Bürgerbeteiligung im Blick haben. Er soll mögliche Konflikte frühzeitig erkennen und Vorschläge zur Auflösung dort bereiten. Und der kann auch von anderen Akteuren befragt werden, angerufen werden und moderiert dann beispielsweise Konfliktgespräche oder Ähnlichem.
Also stellen wir uns das nicht vor, so als der die Vorsitzende des Gremiums.
Nein, gar nicht. Im Gegenteil, er steht neben dem Gremium mehr oder weniger. Ja, das ist eine eigene Rolle. Das Gremium hat eine Rolle und der Partizipationsbeauftragte ist vom Gremium berufen, ist eine ganz eigene Rolle in diesem Verfahren und soll diese Konfliktsituationen im Blick haben.
Dann nähern wir uns schon quasi dem Ende. Da habe ich noch ein paar kleine Fragen an Sie. Und zwar, was waren denn Ihre persönlichen Erfahrungen bisher in dem Gremium? Was war besonders positiv? Was würden Sie als nicht ganz so positiv darstellen?
Ich fange mal mit dem nicht ganz so Positiven an. Es war für mich schon völlig neu, so unerwartet in dieses Gremium zu kommen und auch unvorbereitet. Ich habe irgendwie aus meinen bisherigen Tätigkeiten immer gedacht, okay, da treffen sich ein paar Leute, das ist Teamarbeit. So Gremienarbeit hat doch einige Facetten, die ich überhaupt nicht kannte, auf die ich überhaupt nicht vorbereitet war und da musste ich mich erstmal einarbeiten. Und das, was mir als erstes aufgefallen ist, ist, dass man sehr auf seine Worte achten muss und dass verschiedene Begriffe sehr unterschiedlich gedeutet werden. Das fängt schon damit an, dass es dieses Bundesamt für die Sicherheit der nuklearen Entsorgung, kurz BASE. Die einen nennen das BASE, die anderen nennen das Base, die anderen nennen das wie auch immer. Da gibt es sehr interessante Abkürzungen und das betrifft sehr viele Begriffe. Und ich habe anfangs Begriffe genannt, völlig unbedarft, weil ich mir da gar keine Gedanken drum gemacht habe, die anderen aber eine große Bedeutung, für andere eine große Bedeutung hatten. Und das musste ich erst mal lernen, da im Vorfeld darauf zu achten, wie können diese Begriffe von anderen gedeutet werden. Das war eine neue Geschichte für mich. Und diese Einarbeitungszeit, das war schon mal eine Sache, wo ich sage, okay, da hätte ich mir eine bessere Einarbeitung gewünscht. Was ich ganz, ganz positiv mitnehme, ist immer der Kontakt mit den Menschen auf diesen Veranstaltungen. Und ich finde das ganz großartig, wenn auf diesen Bürgerforen beispielsweise, die mit der Wahl der Bürgervertreter zusammenhängen. Auf dem letzten, da gab es 1200 Menschen, die interessiert waren und es konnten dann nur 170, glaube ich, eingeladen werden. Und jeder Einzelne hat eine ganz spannende Geschichte. Alle waren hoch interessiert. Obwohl die alle, so wie ich, rein zufällig reingekommen sind, war das so ein produktives Arbeiten und Gespräche, hochinteressiert, sehr unterschiedliche Positionen wurden da ausgetauscht. Und dieser Diskurs und diese Debatten von sehr unterschiedlichen Situationen habe ich als ganz angenehm wahrgenommen. Das macht mir großen Spaß und ich würde mir wünschen, dass sowas viel öfter stattfinden würde. Gerade so in diesem demokratischen Spektrum, glaube ich, brauchen wir viel mehr miteinander reden. Und da auf diesen Foren habe ich das als ganz positiv erlebt.
Das war doch tatsächlich ein gutes Schlusswort. Frau Durst, ich danke Ihnen für Ihre Zeit. Vielen Dank, dass Sie da waren.
Sehr gern.